Rechtliche Betreuung kommt immer dann ins Spiel, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Das sind meistens psychische Probleme, körperliche Einschränkungen, geistige Einschränkungen. Eigentlich muss sich der Sachbearbeiter vor Ort mit der Person hinsetzen und diesen Antrag gemeinsam ausfüllen und auch diese Person dabei unterstützen, die bestimmten Unterlagen zu organisieren. Passiert in der Praxis halt leider nicht. Man sagt, die goldene Hausnummer für rechtliche Betreuer ist 50 Klienten braucht man, damit man davon leben kann.
Regelmäßig im Monat. So.
Konstant, genau. Ja. Also diese 50 Klienten, weil die meisten Klienten haben wir ja über Jahre.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Selbsthilfe-Podcast Help FM. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Und ja, wir stellen ja Selbsthilfe natürlich immer in den Vordergrund und entsprechende Themen. Aber jetzt wollen wir mal über die Möglichkeit einer rechtlichen Betreuung reden. Das heißt also, die Möglichkeit, eine Hilfe in besonderen Situationen, die werden wir gleich klären, in Anspruch zu nehmen. Und das wiederum kann dann aber auch wieder zur Selbstermächtigung und damit zur Selbsthilfe gehören. Und diesen Aspekt wollen wir uns anschauen mit Sebastian Steiner. Herzlich willkommen. Er ist nämlich genau das, ein rechtlicher Betreuer, in seinem Fall aus Frankfurt an der Oder, auch engagiert hier im Landesverband in Brandenburg. Herzlich willkommen, Herr Steiner.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das ist schön, dass Sie in Potsdam sind. Es ist sowieso gerade eine Tagung hier, ne? Also der Weg war für Sie dann ohnehin gegeben. Jetzt nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit in die Welt des rechtlichen Betreuers. Ab wann kommen Sie dann eigentlich ins Spiel? Ab wann kann ich Sie jetzt um Hilfe bitten?
Rechtliche Betreuung kommt immer dann ins Spiel, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Das sind meistens psychische Probleme, körperliche Einschränkungen, geistige Einschränkungen. Das heißt, es muss immer eine Grundvoraussetzung da sein. Dann kann man sich an die Betreuungsbehörde wenden oder ans Amtsgericht und sagen, ich bräuchte bitte Hilfe in bestimmten Aufgabenbereichen. Und dann kommen wir ins Spiel und können auch in diesen Aufgabenbereichen dann tätig werden.
Also es ist keine reine Dienstleistung, wo ich einfach Sie google und sage, Mensch, das könnte ich jetzt mal brauchen, um irgendein Formular auszufüllen. So einfach geht es natürlich nicht. So, wir haben also eine Beeinträchtigung als Voraussetzung. Und in welchen Feldern nimmt man dann Ihre Hilfe in Anspruch?
Das ist natürlich sehr individuell. Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche. Die Klassiker sind Gesundheitssorge, Vertretung gegenüber Behörden, Vermögenssorge, Postverkehr. Das heißt, dort können wir dann tätig werden. Das heißt, oft ist es so, dass aufgrund einer Erkrankung eventuell Post nicht mehr geöffnet wurde, dann Schulden angefallen sind. Da können wir dann vermitteln an Schuldnerberatung, die Post mal vernünftig sortieren mit den Klienten. Im Rahmen der Gesundheitssorge können wir vermitteln und Tipps geben, welche Ärzte eventuell verfügbar sind aktuell, welche Therapien es gibt und ähnliches.
Also Sie haben genau der Fall eigentlich, der eben nicht mehr Selbsthilfe ist. Das heißt, die Person ist gar nicht mehr in der Lage, sein Leben so richtig selber zu organisieren, mehr oder weniger. Ne? Also da sind schon manche Sachen dann schon entglitten ein bisschen.
Das kann so sein und das kann auch anders sein. Oft ist es so, dass es schon schwierig geworden ist aufgrund von Erkrankungen. Aber es ist auch immer Sinn unserer Tätigkeit, aus diesem Loch, ich nenne es jetzt mal Loch, rauszuhelfen und dann Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das heißt, wir machen nicht prinzipiell alles stellvertretend. Wir nehmen die Leute an die Hand, geben Tipps, setzen mit ihnen gemeinsam ihre Rechte auch durch, helfen ihnen, bestimmte Hilfen zu organisieren, um ihr Leben wieder selbstständig in die Hand zu nehmen. Es gibt natürlich auch Fälle, da ist das nicht mehr möglich aufgrund fortgeschrittenen Alters, aber in aller Regel ist es der Sinn der rechtlichen Betreuung, dass die irgendwann auch wieder aufgehoben wird.
Ja, da ist es dann natürlich auch absolut sinnvoll, um zum Beispiel eine Krisensituation dann wieder zu meistern, in den Griff zu kriegen. Das muss aber erstmal irgendwie ärztlich attestiert werden, ja, dass man die Voraussetzungen überhaupt hat.
Genau, es ist im Regelfall ist es so, dass sich entweder die betroffene Person selber oder jemand aus dem Umfeld an die Betreuungsbehörde oder das Gericht wendet. Die veranlasst dann ein Gutachten, da kommt dann richtig ein Psychiater oder Psychologe zu den Menschen nach Hause, spricht mit ihnen und schaut dann, sind die Voraussetzungen für eine Betreuung gegeben und wo würde diese Betreuung sinnvoll sein.
So, und was sind denn so die Hauptfelder? Also es klingt immer so ein bisschen wie der Kampf gegen die deutsche Bürokratie oder was müssen Sie denn alles so, was sind so die Hauptanliegen, die dann eigentlich die Menschen so haben?
Das trifft es im Kern ziemlich gut, der Kampf. Die deutsche Bürokratie kommt schon sehr, sehr nahe. Also es ist oft so, dass wir unterstützen Entscheidungsfindung leisten. Das heißt, wir helfen den Leuten, Entscheidungen zu treffen, die eventuell zuträglich sind. Wir reden mit den Menschen, wo soll die Reise hingehen, was möchtest du von deinem Leben. Diesen Wünschen sind wir dann auch verpflichtet. Das heißt, wir entscheiden nichts über den Kopf der Klienten hinweg. Und dann geht der Kampf gegen die Bürokratie los. Das bedeutet, wir nehmen die Leute an die Hand, sagen ihnen erstmal, welche Hilfen stehen ihnen überhaupt zu. Das ist ja oft sehr undurchsichtig in Deutschland. Es gibt sehr viele Hilfen, aber die Hürden sind meistens sehr hoch. dann die ganzen Anträge, die teilweise 35, 40 Seiten haben, für Menschen mit Beeinträchtigung, das muss man ja immer dazu sagen, in Deutschland. Ja. Wir probieren beispielsweise eine Eingliederungshilfe zu organisieren, dass jemand einen ambulanten Betreuer hat, der wirklich mit einem im Alltag ein bisschen was organisiert. Mhm. Und da sind dann die Anträge 35 Seiten und die Mitwirkungspflichten sind so hoch, dass da keiner durchsteigt, der das nicht tagtäglich macht, sagen wir es mal so.
Manchmal habe ich auch den Verdacht, es ist mit Absicht so, dass dann keiner den Antrag stellt, oder? Also ich meine, wie kommt man auf so eine Ideen überhaupt? Ja? Also
tatsächlich habe ich diesen Verdacht auch manchmal, ja.
Aber da gibt es dann Sie, weil ich mich auch frage, wie konnten Sie freiwillig, ich frage es jetzt einfach mal so, diesen Beruf ergreifen? Ja? Ich meine, das ist das, was wir alle immer so schön vor uns her prokrastinieren, ja? Anträge, Formulare, Steuererklärungen, Sie machen das jeden Tag freiwillig.
Ja, das ich glaube, in die rechtliche Betreuung rutscht man immer rein. Also es ist selten so, dass jemand sagt, ich habe die Schule fertig gemacht und wollte rechtlicher Betreuer werden.
Also war nicht Ihr Wunsch von Kindheit an, ne?
Nein. Das ist, man rutscht immer rein. Ich war ursprünglich Kaufmann im Gesundheitswesen, war mein ursprünglicher Ausbildungsberuf und habe da schon gemerkt, wie schwierig es teilweise ist mit den Anträgen. Dann innerhalb der Familie oft geholfen, gerade was Pflegegrade angeht, dort Unterstützung geleistet und irgendwann dann über eine Tätigkeit im Pflegeheim bin ich an rechtliche Betreuung gekommen und habe dann entschlossen, naja, probierst du mal, schnupperst du mal rein, habe das im Ehrenamt gemacht auch nebenher und habe es dann nochmal studiert und bin dann hauptberuflich rechtlicher Betreuer geworden. Auch ich ärgere mich oft über die Bürokratie und mir macht das auch nicht immer Spaß, aber es ist halt mein Job. Ich mache das mit, setze aber auch oft durch, dass und die Klienten die Rechte seitens der Ämter bekommen. Das heißt, auch dort muss Unterstützung geleistet werden, bei der Antragstellung beispielsweise. Also eigentlich muss sich der Sachbearbeiter vor Ort mit der Person hinsetzen und diesen Antrag gemeinsam ausfüllen und auch diese Person dabei unterstützen, die bestimmten Unterlagen zu organisieren. Passiert in der Praxis halt leider nicht.
Ach, eigentlich müsste das der Sachbearbeiter machen.
Tatsächlich gibt es ganz viele Pflichten, die jeder Sachbearbeiter, der irgendwie in einem SGB tätig ist, auch hat und die in der Praxis aber entweder unbekannt sind oder ignoriert werden.
Und da wird im Grunde diese Arbeit ausgelagert dann auf Ihr Feld quasi, auf die Sparte der rechtlichen Betreuer.
Wird es tatsächlich gemacht, ist aber nicht Sinn der rechtlichen Betreuung. Also eigentlich das ist ein großes Problem, was wir auch haben. Wir sind quasi bestellt auf einer theoretischen Ebene. Es wird davon ausgegangen, dass es funktioniert, das System, und so werden wir auch bezahlt. Es funktioniert nicht.
Sie leisten also mehr Arbeit eigentlich.
Genau, wir machen deutlich mehr Arbeit, weil wir immer als Ausfallbürgen für alles dort hergenommen werden, wo etwas nicht funktioniert. Also es passiert auch regelmäßig, dass ich angerufen werde von Leuten und die sagen mir dann, ja, Ihre Klientin hat keine Unterwäsche mehr, können Sie mal welche kaufen? Und dann sage ich, ich bin rechtlicher Betreuer, nicht Einkaufshilfe. Ne?
Aber das machen Sie dann trotzdem?
In seltenen Fällen kommt es dann auch schon mal vor, dass ich das mache. Meistens organisiere ich dann aber irgendwie, dass das jemand anders macht und muss dann im Nachhinein die Kosten dafür wieder geltend machen gegenüber SGB 12 Leistungen.
Aber verstehe, Sie sind dann so Ansprechpartner, Mädchen für alles, fast ja, weil das wird dann so gesehen, da ist ja der Betreuer da.
Genau, und Betreuer ist auch ein bisschen irreführend, weil es hört sich so an, als würde ich die Menschen wirklich vor Ort an die Hand nehmen und dann mit denen einkaufen gehen oder das ist nicht rechtliche Betreuung, das ist ambulante bzw. Bezugsbetreuung des Wortes irreführend.
Also eigentlich wären Sie nur dafür da, dass der Antrag, der eigentlich dann schon in der Behörde ausgefüllt wird, dann noch durchgefochten wird, oder? Sie könnten, also das machen Sie sicherlich auch, Beistand leisten, Widerspruch einlegen, ne?
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Da geht es jetzt zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, um Treppenlifte oder um so Hilfen, ne, für geistig oder körperlich Beeinträchtigte, oder was sind so die Hauptfelder, wo Sie so kämpfen müssen?
Es geht von bis. Also ich sag mal, die Dinge der Pflegekassen, da sind die Kämpfe nicht so schlimm. Mhm. Die Pflegekassen gehen meistens relativ gut mit, weil da gibt es relativ klare Richtlinien, was geleistet werden muss und was nicht geleistet werden muss. Natürlich passiert auch mal ein Widerspruch. Die größten Probleme habe ich tatsächlich im Rahmen der Eingliederungshilfe. Ich würde mal kurz erklären, was das ist. Mhm. Menschen mit Behinderung haben Anspruch darauf, Hilfen zu bekommen, die sie sozial integrieren, zur sozialen Teilhabe, Unterstützung zu bekommen. Da ist ein klassisches Beispiel, wäre eine ambulante Betreuung. Das bedeutet, da kommt dann dreimal die Woche jemand nach Hause für 2-3 Stunden und macht mit einem irgendwas. Das heißt, da gibt es dann irgendwelche Ziele, beispielsweise motivieren, einkaufen zu gehen selber oder teilzuhaben am öffentlichen Leben, ins Theater mal zu gehen oder sowas. Das ist immer bei den Kommunen angesiedelt. Also bei uns ist die Stadt Frankfurt oder als Beispiel. Da sind die Kassen leer und da sind die Kämpfe groß. Da ist es wirklich so, dass ja, es häufiger immer Ärger gibt, sagen wir es mal so.
Also das heißt, der Staat will nicht zahlen oder die Ämter oder...
Das wird so nicht gesagt, natürlich nicht. Mhm. Aber es wird natürlich alles dafür gemacht, dass es den Leuten schwer gemacht wird. Also wenn man einen rechtlichen Betreuer an der Seite hat, dann am Ende wird es durchgekämpft.
Haben Sie eine Erfolgsquote von fast 100%, würden Sie sagen, oder 90? Oder wie ist das so?
Also ich glaube, Leistungen, die meine Klienten haben wollen und wo sie auch Anspruch haben, setze ich immer durch. Mhm. Sei denn, die Klienten möchten es am Ende nicht mehr. Das ist ja auch deren Entscheidung, wenn ich sage, pass auf, jetzt sind wir an einem Punkt Klage vorm Sozialgericht. Mhm. Machen wir das nicht. Gibt es manchmal Leute, die sagen, ach, Herr Steiner, lassen wir. Dann sage ich immer, bitte nicht, wir ziehen das durch, aber ja.
Ich würde schon sagen, Sie gehen bis zum letzten.
Ich gehe immer bis zum Ende, wenn meine Klienten das möchten.
Mhm. Sie haben ja auch eine gewisse Vollmacht dann, ne, die Sie bekommen. Und wie ist das eigentlich mit den Kosten? Wer übernimmt denn die dann? Also wenn Sie am Ende gewinnen, natürlich die Gegenseite, oder? Oder wer bezahlt sie eigentlich?
Geht es jetzt um das Gerichtsverfahren selber oder um die Kosten für mich?
Generell. Ja, Ihre Kosten. Wer bezahlt sie?
Ich werde bezahlt primär von meinen Klienten. Mhm. Es sei denn, die Klienten sind mittellos, dann werde ich aus der Justizkasse bezahlt. Mhm. Und wir werden pauschalisiert vergütet. Das bedeutet, wir kriegen jeden Monat eine Pauschale X. Ah. Die ist abgekoppelt vom Arbeitsaufwand. Mhm. Also sagen wir mal als Beispiel, ich kriege jeden Monat 150 Euro von dem Klienten. Dann gibt es Monate, da ist wenig los. Und dann gibt es Monate, da arbeite ich dann 7, 8, 9 Stunden die Woche für den Klienten. Und das gleicht sich dann aus. Das ist auch wichtig, weil es für viele Menschen sonst, wenn die Belastung einmal kommt, dann ist das natürlich ein Brocken. Aber so wirkt es halt eher wie eine Versicherung. Man hat jemanden an der Seite, der im Zweifelsfall da ist und auch meine Rechte durchsetzt.
Klar, das beruhigt ja da auch. Wobei viele können sich das gar nicht leisten. Ich meine, wenn man eine Beeinträchtigung hat, in der Regel arbeiten die Menschen ja auch gar nicht. Ne?
Korrekt. Und dann springt die Justizkasse ein. Also sobald die Finanzen nicht da sind, in Deutschland ist es momentan so, diese Grenze dafür sind 10.000 Euro. Das heißt, wenn man über 10.000 Euro auf dem Konto hat, zahlt man den rechtlichen Betreuer selber. Mhm. Solange man drunter ist, bezahlt es die Justizkasse und da hat man auch nichts mit zu tun. Also man muss nicht wieder Anträge stellen, dass man das dann übernommen bekommt, das machen wir dann als rechtliche Betreuer auch.
Sie organisieren sich das dann selber und dann läuft das natürlich auch.
Genau, davon kriegen die Klienten in der Regel gar nichts mit, das läuft im Hintergrund.
Okay, und das machen Sie ja auch wirklich hauptberuflich und das scheint ja dann auch zu funktionieren für Sie auch als Beruf. Also Sie haben entsprechende Klienten, wie viel haben Sie dann immer so im Schnitt, oder?
Ja, man sagt, die goldene Hausnummer für rechtliche Betreuer ist 50 Klienten braucht man. Damit man davon leben kann.
Regelmäßig im Monat? So.
Konstant, genau. Ja. Also diese 50 Klienten, weil die meisten Klienten haben wir ja über Jahre. Das sind ja nicht, also die meisten Fälle sind wirklich, laufen eher Jahre als Monate.
Achso, also da hat man wirklich wie so eine Kartei und manchmal hat man mit denen gar nichts zu tun, 2, 3 Monate und dann
korrekt,
wieder.
Korrekt, genau. Es gibt dann einfach, das ist auch immer, am Anfang ist ganz viel und später hat man dann ja alles eigentlich, sollte man alles aufgeräumt haben und wenn dann keine Krisen mehr passieren, dann läuft's.
Warum sind Sie dann immer noch dabei? Weil was sein kann, ja?
Genau, also oft ist es so, dass man dann immer noch Prozesse begleitet. Wir bauen dann auch Aufgabenbereiche ab, Stück für Stück. Aber oft sind auch die Klienten so, dass sie sagen, ich brauche Sie, Herr Steiner, einfach als Sicherheit, weil ich muss jemanden anrufen können, wenn irgendwas ist, wenn ich wieder Post habe, die ich nicht verstehe.
Ah, okay.
Das ist ja konstant. Es ist ja meistens so, dass man dann auch weiter Bewilligungsanträge stellen muss und das ist ja nicht einmal Antrag gestellt und dann läuft es für immer, sondern es ist ja immer wieder Bürokratie.
Also ein bisschen ist es auch so ein psychologischer Effekt, ja. Das heißt, sie sind einfach da und das ist für die Leute beruhigend.
Genau, wir sind ein Rückhalt für die Menschen, gerade weil die auch merken, dass wir für sie kämpfen. Wir kämpfen auch für die Klienten gegen die äußeren Widerstände, oft gegen Angehörige, die sagen, Mensch, jetzt
lass mal und so.
Ne? Hör mal auf, jetzt hier, reiß dich mal zusammen und los geht's. Die Menschen sind halt dann nicht in der Lage dazu und da kämpfen wir dann auch für die Klienten gegen die äußeren Widerstände.
Ich nehme an, das sind auch die Glücksmomente in Ihrem Beruf, wenn Sie dann Erfolg haben, oder? Und das dann präsentieren.
Richtig. Es ist nicht leider nicht immer der Fall, dass wir diese Erfolgsmomente auch haben. Oft ist es, muss man auch wirklich sagen, einfach ein Verwalten. Aber es gibt auch schöne, also wirklich, wirklich schöne Momente, von denen man dann auch zehren kann.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Sie haben es ja auch studiert. Sie sagen ja selber, 35 Seiten sind Wahnsinn bei den Formularen. Aber steigen Sie da mittlerweile durch und haben Sie da schon so den Blick und wissen eigentlich so ganz genau, wie man eigentlich so mehr oder weniger mit diesen Formularen umgeht? Richtig. Ist das Routine ein bisschen?
Bei uns ist es tatsächlich, also in meinem Büro ist es tatsächlich so, dass sogar das meiste automatisiert schon ausgefüllt wird. Also meine Software ist so programmiert, dass wenigstens die Kerndaten alle eingetragen werden. Dann gibt es bestimmte Sachen, die muss ich noch ergänzen. Oft ist es auch so, dass ich dann einfach raufschreibe, siehe Anhang, weil, wie gesagt, die Ämter sind auch in der Pflicht, das zu ermitteln, wenn sie diese Dokumente haben. Und da bin ich dann auch manchmal zickig und schreibe nicht alles nochmal doppelt und dreifach rein, sondern sagt, pass auf, ihr habt den Mietvertrag, sucht halt selber, was die Betriebskosten sind. Ja, da kann das man auch schon, das da ist absolut in Ordnung, darf man, wissen die meisten Leute nicht, aber wir wissen es dann halt schon.
Ja, das ist immer der Vorteil, ne? Ja. Genau. Und KI, hilft KI auch in Ihrem Job mittlerweile?
Ja. Tatsächlich ja. Man muss es mit Vorsicht genießen, gerade weil wir viel auf Rechtsgrundlagen arbeiten und sagen wir jetzt mal, um mal ChatGPT als bekanntestes Mittel zu nehmen, die spuckt schon oft Blödsinn aus, muss man einfach sagen.
Ja, tut sie, wobei manchmal ist sie auch hilfreich, habe ich so festgestellt. Das ist immer so eine Sache, ne? Auch
richtig,
wenn man mit ihr umgeht.
Genau, absolut. Ich benutze es tagtäglich, wenn mal die Server ausgefallen sind, bin ich aufgeschmissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe bestimmt 15 bis 20 Chats jeden Tag, sei es Formulierungshilfen, einfach mal schnell, wenn ich was runtertippe oder Rechtschreibkorrekturen, aber auch oft, weil ich auch ein eigenes Projekt dort habe, also eine eigene Projektdatei, wo es schon gefiltert wurde mit dem Basiswissen, was es braucht, extrem hilfreich. Also
finde ich schon. Also die wird ja sowieso besser. Wir sind ja erst noch am Anfang.
Richtig.
Und ich finde auch, also teilweise sind die gerade bei diesen rechtlichen Sachen schon ziemlich gut. Es kommt ja diesem mathematischen Verständnis der KI entgegen. Ja. Liebesgedichte ist es sicherlich. Es ist auch nicht das Fachgebiet der künstlichen Intelligenz. Es ist ja auch gut, dass das noch beim Menschen bleibt. Ne?
Richtig. Also die Kreativität braucht es bei uns nicht, sondern es muss halt einfach wirklich funktionieren. Und das geht schon ganz gut.
Und ich glaube, in die Richtung wird es sich auch entwickeln, dass die KI einfach ein Werkzeug ist, so wie wir eben den Roboter benutzen oder andere Dinge. Ne? Ja. Es ist einfach ein Werkzeug.
Ich sehe es als Riesenchance, gerade für unseren Beruf, weil es theoretisch wirklich alles ersetzen kann, was nervt, auf gut Deutsch gesagt. Die ganze Bürokratie ist für uns relativ einfach, weil unsere Datenbanken sind sowieso gepflegt. Mhm. Wir haben alles vom Kontostand über Alter, über Steuer-ID, ist alles bei uns im System hinterlegt und es kann diesen Nervpart, Bürokratie, Schreibkram komplett ersetzen. Und dann haben wir nur noch die Kommunikation mit den Klienten und können dort viel mehr arbeiten. Das ist für uns eine Riesenchance und ich freue mich doll drauf.
Aber trotzdem macht KI Ihnen ja zum Beispiel nicht Angst, dass Sie dann irgendwann ersetzt werden, weil das würde gar nicht gehen. Ne?
Gar nicht.
Da braucht man einfach den Menschen.
Genau. Für uns geht nicht. Der persönliche Kontakt ist im Gesetz verankert. Also wir können, es sei denn, das Gesetz wird geändert, dann wären wir abschaffbar. Aber geht nicht, weil wir müssen ja auch die Wünsche ermitteln und da ist die KI schwierig, weil man muss schon zwischen den Zeilen manchmal lesen.
Ja, und das glaube ich ist auch der Punkt, weil viele immer jetzt manchmal auch Angst haben. Natürlich wird KI Arbeitsplätze ersetzen, aber es wird auch neue geschaffen werden. Ne? Es wird trotzdem den Menschen geben, der die bedient, genauso wie es den Kranführer gibt, der den Kran bedient oder den Bagger, auch wenn der Bagger uns natürlich hilft, einen Graben auszugraben und so. Aber das sehe ich eigentlich auch so. Also das wird sich nicht ändern. Und der einzelne Klient könnte jetzt sagen, ich mache das mit ChatGPT, aber ich glaube, wenn du keine Kenntnisse hast, kommst du mit KI ja trotzdem durch das Wirrwarr nicht durch den Dschungel.
Nee, also noch nicht. Es ist aber auch eine gute Sache. Ich habe auch keine Angst, dass die Klienten dann wegfallen. Es ist oft tatsächlich so, dass ich Klienten habe, wo ich der Meinung bin, da bin ich überflüssig, weil es ist schon...
Die sind schon fit so, ne?
Es ist schon ein Eingriff in die Grundrechte, weil ich habe diese Vertretungsvollmacht, die bräuchte mich nicht, würde das System funktionieren. Und würden sie die KI benutzen, theoretisch, ne? Dann bräuchten die mich nicht. Und da sage ich dann auch, ja, das ist eine gute Sache, da muss ich dann nicht mehr rein und habe dann eventuell für andere Menschen, die gar nicht den rechtlichen Betreuer haben, kommen dann eventuell da noch mit ran. Riesenchance, keine Angst. Ich hab Bock auf mehr KI.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Jetzt haben wir ja gesagt, Sie wollen ja auch Hilfestellung geben, dann wiederum zur Selbsthilfe. Das heißt, wenn so ein Punkt erreicht ist, Sie haben gekämpft und der Klient steht erstmal wieder gut da. Sie haben auch manchmal, glaube ich, mit Obdachlosen zu tun, die Sie erstmal helfen, überhaupt wieder reinzukommen ins Leben. Ja. Dann kündigt derjenige einfach den Vertrag mit Ihnen oder wie läuft sowas dann?
Nee. Also wir haben gar keinen Vertrag mit den Klienten. Es ist wirklich ein offizieller Beschluss vom Amtsgericht, von einer Richterin, wo wir diese Vertretungsvollmacht bekommen. Es ist ähnlich einer Vorsorgevollmacht. Dann ist es so, dann schreibe ich oder der Klient dem Amtsgericht, liebe Leute, mein Klient XY ist jetzt so fit, der braucht mich nicht mehr. Dann wird eine Anhörung gemacht, da wird dann nochmal bestätigt, ja, läuft alles und dann wird die aufgehoben.
Ach so, das kommt von Ihnen sogar, der
Handwerk, richtig. Also wir sind auch verpflichtet, die Aufgabenbereiche einzuschränken, wenn sie nicht mehr benötigt werden und auch die Betreuung aufzuheben, wenn sie nicht mehr relevant ist.
Aber es ist eine Ermessensfrage, ne? Also dann immer auch ein
Stück. Ja, natürlich. In der Praxis kommt es auch garantiert auf den Betreuer an. Also ich bin immer sehr schnell dabei, dass ich sage, pass auf, das und das und das kann raus. Mhm. Und auch sehr schnell dabei, dass ich sage, ich bin nicht mehr benötigt. Mhm. Aber natürlich ist es immer schwierig, weil wir sind selbstständig. Mhm. Wir sind selbstständige Unternehmen, wenn man so will. Und wir schießen uns dann eigentlich einen Fall raus, der relativ einfach und ein Selbstläufer ist. Also das ist dann schon immer, da muss man schon sehr ehrlich mit sich selber sein, wenn ich sage, ich habe einen Fall, der eigentlich so einfach ist, dass er alles selber machen kann.
Ist die Verlockung dann nicht doch groß zu sagen, den lassen wir weiterlaufen?
Ja, die ist da natürlich, aber da rechtliche Betreuer sind in der Regel nicht des Geldes wegen rechtliche Betreuer, weil sonst würde man was anderes machen.
Naja, aber das ist ein großer Vertrauensjob auch, den
absolut,
Sie haben.
Absolut, naja, klar. Also das, wir haben Zugriff auf die Klientenkonten. Da ist sehr viel, wir werden auch kontrolliert von den Amtsgerichten, das ist ja auch klar. Aber ja, da muss jeder Betreuer selber moralisch und ethisch auf der Linie sein.
Ja, muss man schon sagen. Zumal ja, wie gesagt, der Klient selber, wie ich jetzt höre, ja gar nicht rauskommt. Der kann gar nicht sagen, ich möchte das nicht mehr, dass der Betreuer in mein Konto,
doch. Geht. Das kann jeder theoretisch. Okay. Der Klient selber kann das, natürlich. Mhm. Die Frage ist, macht das? Bei mir ist es so, ich sage den Klienten meistens, na pass auf, hier haben wir, da brauchst du mich gar nicht mehr. Wie sieht es denn aus, wollen wir das aufnehmen?
Das müsste eigentlich schon von Ihnen kommen, eigentlich, klar.
Ja, es gibt auch Fälle, da machen es die Klienten selber. Es gibt auch Fälle, da wollen die Klienten den Betreuer nicht mehr, weil irgendwas nicht funktioniert, weil es zwischenmenschlich nicht passt. Und das kann immer, jeder kann sich ans Amtsgericht wenden und die Betreuung entweder den Betreuer wechseln, die Betreuung aufheben oder einschränken. Das kann jeder.
Aber so in Krisensituationen und so weiter ist das ja absolut hilfreich, weil viele würden ohne Sie oder Ihre Kollegen ja gar nicht rauskommen, oder? Auch da scheitern eben schon an den Formularen. Ne?
Ja. Also gerade in so einem Obdachlosigkeitsfall, wenn es allein schon daran scheitert, dass man keinen Personalausweis hat, wo man da anfängt. Ich würde sagen, unmöglich ohne Hilfe, würde ich sagen.
Ja. Haben Sie eine Idee aus Ihrer praktischen Erfahrung, wie man die Bürokratie in Deutschland ein bisschen abbauen könnte?
Ja, eigentlich ist es relativ einfach. Wir bräuchten einen Eingangsbereich für soziale Hilfeleistungen. Und da müsste dann verteilt werden. Theoretisch ist es im Gesetz auch so verankert, dass wenn ich zur Krankenkasse gehe, dass die verpflichtet sind, mich an die richtigen Hilfen zu verweisen. Mhm. Passiert in der Praxis nicht. Wir haben jetzt 13 Sozialgesetzbücher, wo alle ihren eigenen Brei kochen. Das alles gnadenlos, ich sag mal, wie Millet mit der Kettensäge, müsste weg und komplett neu gemacht werden.
Okay.
Da ist unglaublich viel Geld zu sparen, also für den Steuerzahler, und unglaublich viel Effizienz geht da verloren. Es geht nicht anders. Es muss platt gemacht werden und neu gemacht werden.
Wir haben diese doppelten und mehrfachen Strukturen, ne? Und wem nutzt das eigentlich? Ich meine, da hängen natürlich Arbeitsplätze dran.
Ja.
Und das ist dann wieder teilweise Bundessache, teilweise Ländersache, ne? Das sind ja auch immer in Deutschland so diese...
Komm, es ist von der Kommune bis zum Bund sind alle irgendwo involviert. Ja.
Also man müsste im Grunde das alles, würden Sie sagen, mal ganz neu aufstellen, von unten nach oben.
Ja. Es muss alles... Es muss weg. Es muss wirklich. Es geht nicht anders. Ich habe es oft drüber nachgedacht. Es muss komplett platt gemacht werden und neu gemacht werden.
Aber so ein System funktioniert meistens immer so lange, es geht irgendwie, und bis es dann irgendwann implodiert, weil es eigentlich sich selber lahmlegt. Ne? Das ist halt so. Die Bürokratie nimmt ja einfach immer mehr überhand in Deutschland. Das ist ja in allen Bereichen so.
Ja, und ich verstehe auch nicht, wer was davon hat. Also eigentlich hat keiner hat Bock drauf, auf Deutsch gesagt. Ja, es schadet allen Beteiligten.
Wut, ne?
Ja, außer die Leute, die gerne irgendwelche Vorschriften schreiben. Die haben natürlich Spaß dran, aber ob wir denen da nach der Pfeife tanzen sollten, weiß ich auch nicht.
Ja, eine spannende Frage. Was wünschen Sie sich noch so? Also gerade Ihr Berufsvorstand, sind ja auch im Landesvorstand hier tätig, also ein bisschen über Ihren Tätigkeits hinaus engagiert. Was sind denn so die Anliegen der rechtlichen Betreuer in Deutschland? Wo würden Sie sagen, da würden wir gerne noch ein bisschen mehr Unterstützung haben oder was auch immer?
Top 1 ist bei uns immer die Vergütung, weil die ist wirklich problematisch. Wir kämpfen seit Jahren gegen steigende Kosten und unsere Vergütungssätze werden gar nicht angepasst. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres eine kleine Erhöhung von 2%, die erste in grob 10 Jahren. Da gehen wir irgendwann baden. Gut, das ist unsere Seite, das muss ich immer als erstes sagen, weil es auch Aufgabe vom Verband ist, das zu sagen. Andererseits Klientenrechte, dass die gewahrt werden, ist mir ganz wichtig, dass den Menschen das widerfährt, was ihnen auch zusteht. Dass sie das erhalten, was ihnen zusteht, das ist mir ganz wichtig. Dafür kämpfe ich gerne. Und dass eventuell das Bild der rechtlichen Betreuung etwas modernisierter gedacht wird, als es manchmal passiert. Es ist noch so ein bisschen die Entmündigung im Kopf. Das gab früher mal dieses Entmündigungsgesetz, das ist aber schon seit den 90er Jahren abgeschafft. Wenn Sie eine rechtliche Betreuung haben, ist das nur eine Hilfe. Und Sie entscheiden weiterhin, was passiert. Und sie sind nicht entmündigt und keiner entscheidet über ihren Kopf hinweg. Also ein bisschen mehr Mut zur rechtlichen Betreuung, sagen wir es so.
Okay, ein bisschen Ängste wegnehmen und so weiter und so fort. Ja, vielen Dank, Sebastian Steiner, dass Sie bei uns waren und uns mal ein bisschen mitgenommen haben, bis in den Bürokratie-Dschungel in Deutschland, aber vor allen Dingen auch uns eine Lösung aufgezeigt haben in besonderen Fällen, in Ausnahmesituationen bei körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen zum Beispiel oder anderen Sachen. Kann man auf Ihre Hilfe zum Beispiel zurückgreifen auf den rechtlichen Betreuer. Besten Dank dafür. Ja, jetzt wisst ihr also Bescheid und habt vielleicht ein wenig die Ängste verloren. Es ist also nicht immer gleich alles verloren, wenn man Betreuer im Spiel hat. Und damit sagt Tschüss und auf Wiedersehen, Oliver Gellender, und bis bald, bis zum nächsten Mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.